Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über Iyengar-Yoga. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Ein sehr berühmter Yogi. Viel Spaß beim Anhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, liebe Katja, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Hallo, liebe Jule, ich freue mich total, bei dir zu sein gerade.
Ich freue mich auch. Möchtest du mal ganz kurz was über dich erzählen?
Ja, na klar. Also mein Name ist Katja. Ich komme aus Neuss zwischen Köln und Düsseldorf und ich bin, warte, 46 und arbeite als Krankenschwester halbtags in einem ambulanten Pflegedienst. Frauen pflegen Frauen, ganz kleiner privater Dienst und bin Iyengar-Yoga-Lehrerin.
Aha.
Arbeite ja, als Thai-Yoga-Lehrerin, also gebe Thai-Yoga-Sessions und Workshops, also bin Bodyworkerin, könnte man im Neudeutsch sagen.
Sozusagen.
Genau.
Heute soll es ja um Iyengar-Yoga gehen.
Ja.
Und vielleicht kannst du uns erstmal kurz erklären, wo der Name herkommt.
Ja, Iyengar ist der Begründer sozusagen. BKS Iyengar ist der wundervolle Mann, der diese Yoga-Richtung geprägt hat oder entwickelt hat. Also er würde das selber, glaube ich, gar nicht so genannt haben, aber es wurde eben nach ihm benannt, dieser Stil.
Und das ist ein Inder?
Genau, das ist ein Inder, der leider verstorben ist, aber sehr alt geworden ist. Und der wurde in einer Familie geboren, die hatten recht viele Kinder. Ich glaube, er war der, ich weiß nicht, 11. Und der war ein ziemlich kränkliches Kind. Also der hat so als Kind alle möglichen Krankheiten mitgenommen, die man so mitnehmen kann. Malaria und Typhus und Tuberkulose und hatte wirklich einen miserablen Gesundheitszustand. Und irgendwann ist er dann als Teenager zu seinem Onkel gekommen. Zu einem großen Yoga-Lehrer zur damaligen Zeit auch.
Und da hat er ja Glück gehabt,
ja,
so einen
genau.
In der Familie zu haben.
Absolut. Seine Schwester hat ihn geheiratet und er ist da hingekommen. Also ich verkürze das jetzt alles natürlich ein bisschen.
Mach's ruhig lang.
Da? Naja, und er ist eben, hat da gelernt, die Yoga-Haltungen, die Asanas gelernt. Und dadurch hat sich sein körperlicher Zustand rapide verbessert.
Verrückt.
Ja, total. Also er hat es wirklich nicht leicht gehabt in seinem Leben, so hatte einen schwierigen Start und aber eben das Glück dann ja zum Yoga zu finden durch diesen Onkel damals. Und der hat ihm eben diese ganzen Yoga-Asanas beigebracht. Und sein Gesundheitszustand hat sich verbessert, er wurde stabiler und irgendwann hat der Onkel ihn dann zum Unterrichten nach Pune geschickt.
Mhm.
Und das war auch schwierig, weil er konnte die Sprache, die dort sprachen, konnte er nicht und wurde aus seiner Familie gerissen und so weiter und hat sich da aber durchgeschlagen und hat angefangen, dort zu unterrichten. Und
wie alt war der denn dann?
Der war da, ich glaube, 17, 18. Ja, genau. Und ja, er hat einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt, glaube ich, in dieser Zeit. Und wurde immer besser. Und zu ihm kamen dann eben auch Menschen nachher, die selber krank waren, Einschränkungen hatten. Und Iyengar hat Zeit seines Lebens seinen eigenen Körper als Forschungslabor genutzt, um ja in diese Details zu gehen, was der Körper macht und kann und wie man das verändert. Und wurde da immer präziser und konnte eben dann den Leuten auch helfen und hat diese Hilfsmittel, die es im Iyengar-Yoga gibt, zahlreich entwickelt. Mhm. Also wenn du in eine Iyengar-Schule kommst, dann hängen da Seile oben und unten. Das sieht erstmal ein bisschen wild aus, wenn man das vielleicht nicht kennt und denkt man vielleicht, oh, man ist irgendwie doch nicht beim Yoga gelandet, sondern irgendwie woanders. Aber das hilft eben total, in Haltungen zu kommen. Oder er hat Stühle benutzt oder Rollen, Kissen, Polster, sowas. Alles, was man heute eigentlich ja auch kennt, die es ja irgendwie bei Chibo um die Ecke gibt, immer mal wieder. Das hat er tatsächlich alles entwickelt.
Toll.
Ja, genau. Und irgendwann, so der Durchbruch kam dann, als ein sehr bekannter Geiger zu ihm kam mit Problemen und hat sich unterrichten lassen bei Iyengar.
Wann war das denn? War das jetzt erst?
Das war in den 60er Jahren, in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre.
Dann ist das ja gar keiner aus den alten indischen Traditionen von vor 4000 Jahren.
Nein, nein, wirklich nicht. Also es ist schon Hatha-Yoga.
Ist ja was Modernes.
Ja, es ist der erste moderne Yoga.
Toll.
Könnte man vielleicht so sagen, genau.
Ja.
Und dieser Geiger, der hatte Probleme beim Einschlafen und Iyengar hat ihm geholfen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und er war so begeistert, dass er ihn dann damals eingeladen hat nach London. Und dann ist Iyengar eben nach London gereist und hat da Vorstellungen gegeben. Also gar nicht so klassisches Unterrichten, wie wir das jetzt heute kennen vielleicht. Und dann war er irgendwann auch in Paris und in der Schweiz. Und so ist der Yoga dann eben nach Europa gekommen. Und
sein Yoga, anderes gab es bestimmt schon, oder?
Ja, er war schon mit der Erste tatsächlich. Und er hat Anfang der 60er dann ein sehr bekanntes Buch geschrieben, sein erstes Buch, Light on Yoga. Und das gehört so zum Standardwerk, eigentlich kann man sagen.
Steht bei mir auch im Schrank.
Siehst du. Ja, das wurde in unglaublich viele Sprachen übersetzt und so wurde das eben bekannt. Und ja, dann ging es so richtig los mit dem Iyengar-Yoga.
Toll. Und was zeichnet das denn jetzt aus? Also du hast uns erklärt, dass da Stricke an der Wand hängen und man mit Stühlen oder Kissen arbeitet. Aber was macht er da genau?
Was macht er da? Also Iyengar-Yoga, ja, der Stil ist, der zeichnet sich durch Präzision aus, durch Genauigkeit, durch Alignment. Meine Soul-Sister Käthe hat das mal als Steuerberater-Yoga bezeichnet, weil es eine gewisse Strenge auch hat. Andere würden es als Präzision bezeichnen.
Aber es gibt nur richtig oder falsch.
Nein, aber es gibt einen Weg dahin. Also es gibt, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, gibt es richtig oder falsch, aber...
Ja, so eine Struktur.
Ja, es gibt
Struktur. Und der sollte man nicht abweisen.
Ja, ja, genau. Es gibt Struktur und da arbeitet man drauf hin und unter anderem eben mit den Hilfsmitteln, ja.
Und das ist dann wohl, weil man selber nicht in diese Haltung vielleicht kommt? Also ich stelle mir das jetzt vor, wenn da jemand wirklich krank ist und sich nicht so gut bewegen kann, weil ihm, weiß ich nicht, alles wehtut, die Schulter oder was, da kommt man ja mit einer... kranken Schulter oder mit einer schmerzenden Schulter kommt man ja schlecht in den nach unten schauenden Hund beispielsweise, ne?
Richtig,
das
genau.
Das tut einem ja dann wahrscheinlich zu weh.
Das tut einem weh und dann könntest du dich zum Beispiel in die Seile mit den Beinen geben, überkreuz die Seile nehmen, dann reinsteigen, dann hast du die Ferse vielleicht noch an der Wand oder auf Klötze oder du hast den Stuhl unter deinen Händen, damit du, weil du vielleicht nicht auf den Boden kommst, weil es tut, ne? Also es ermöglicht den Menschen eben in die Haltung trotzdem zu kommen und die Wirkung zu erfahren, obwohl sie vielleicht nicht in die klassische Ausrichtung in dem Moment können.
Genau. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen und da hat der, das ist doch der auch ein so großes Zentrum irgendwie in...
Genau, in Pune hat er damals das Zentrum gegründet, nach dem Tod seiner Frau, genau.
Und da kommen doch auch die Kranken hin und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, legt er die in total verrückte Stellungen, wo die da so mit dem Kopf überhängen und 10 Kissen auf dem Becken liegen haben und sowas.
Genau, Gewicht.
Und da bleiben die 20 Minuten liegen.
Da bleiben die drinnen. Das ist dann ein therapeutischer Ansatz natürlich, ne? Wenn du wirklich krank bist oder sehr eingeschränkt, dann ist das Yoga-Therapie in dem Moment. Ja.
Ah, das unterscheidet sich nochmal von dem, was wir jetzt hier so üben.
Ja, das auf jeden Fall. Also du brauchst ganz andere Voraussetzungen. Also die Ausbildung zum Iyengar-Yoga-Lehrer ist sehr, ja, unterscheidet sich schon von anderen. Ne? Wir haben, glaube ich, 1000 Ausbildungseinheiten, während du manche Lehrerausbildung schon mit 200 abschließen kannst. Mhm. Und die therapeutische Arbeit ist noch mal mehr. Da brauchst du noch mal, glaube ich, musst du allein 8 Jahre unterrichtet haben, wenn ich das jetzt richtig weiß, ehe du da in dieses Spektrum eintauchen kannst.
Okay.
Also es ist einfach auch immer die Qualität gesichert, ne? Das macht ja auch Sinn.
Ja, klar.
Man kann ja auch viel kaputt machen mit Yoga.
Ja. 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 Ah, toll. Und wer kommt dann da so da in diese Stunden zu dir?
Zu mir kommen. Ach, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe schon auch viele ältere Schülerinnen. Ich habe auch ein paar Männer. Es kommen Menschen mit Einschränkungen, es kommen Menschen, die gesund sind. Also das ist eine ganz bunte Mische. Also ich habe verschiedene Kurse, die zeichnen sich immer auch durch Dolligkeiten und Freude aus, würde ich jetzt mal so sagen. Schön. Also ich nehme schon den Unterricht sehr ernst, aber es herrscht immer eine gute Stimmung.
Ja, das ist ja auch wichtig.
Ja,
genau. Sonst fühlt man sich wahrscheinlich wirklich wie beim Steuerberater.
Genau. Ja.
Ach toll. Und ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass da eher Leute kommen, die krank sind. Also kann man das dann vielleicht auch als Anfänger-Yoga bezeichnen, weil man da vielleicht auch nicht so genau weiß, wie man in solche bestimmten Haltungen reinkommt?
Kann man bezeichnen, auf jeden Fall. Und ich würde auch wirklich jedem empfehlen, mal eine Iyengar-Stunde auszuprobieren oder damit sogar zu beginnen, weil du eben deine Körperstruktur kennenlernst, deine Anatomie kennenlernst und präzise lernst, in die Ausrichtung, in die Asanas zu gehen. Ne, ob du danach lieber Vinyasa-Yoga, halt diese Flow-Geschichten machst oder so. Aber dann läufst du vielleicht die Gefahr, dir irgendwas Falsches anzugewöhnen. Hm. Und wenn du von Anfang an vielleicht ein paar Iyengar-Stunden nimmst, dann lernst du einfach deine Struktur aufzubauen. Ja. Und deine Defizite eben auch kennenzulernen. Ne? Also es ist auch ganz individuell.
Ja, so, eben. Ne?
Wir korrigieren eben auch individuell. Das ist auch ganz wichtig, weil jeder Körper ist ja nochmal anders beschaffen.
Genau.
Ja.
Und dann sieht es wahrscheinlich auch bei jedem anders aus.
Genau, richtig. Hm.
Da eifert man dann vielleicht nicht so sehr dem nach, was der Mattennachbar macht.
Nee, da hast du auch gar keine Zeit dafür, weil du bist ständig unterwegs. Also ich baller schon meine Schüler am Anfang vor allen Dingen mit ganz vielen Anweisungen zu. Ne? Und dann hast du halt keine Zeit, nach rechts und links zu gucken.
Das ist schön.
Wenn du ernst nimmst, sondern bist in deinem großen Zeh und in deiner Fußaußenkante und in deinem kleinen Finger und ich weiß nicht wo überall unterwegs mit deiner Aufmerksamkeit. Und genau, deswegen bist du sehr, sehr bei dir im Moment. Und das macht nachher auch diese mentale Entspannung.
Ja, ne? Na klar, wenn man die ganze Zeit zu tun hat.
Genau, du hast
sich auf dauernd was anderes konzentrieren muss.
Richtig, aber so eben nicht im Außen, sondern in deinem Körper. Und das ist das Tolle nachher.
Mhm. Ja. Aber das kann ich mir vorstellen, dass einen das so ein bisschen erschöpft.
Ja, aber es ist nachher eine schöne Erschöpfung.
Ja,
also, sich halt entspannt, wenn es gut läuft.
Ja, und wenn es nicht gut läuft?
Ja, dann bist du vielleicht auch frustriert oder ich weiß nicht, also je nachdem, wie man das dann verarbeitet. Ne? Also es kann natürlich auch Gefühle rausholen, die so ein bisschen verschüttet sind. Das darf aber auch sein, das ist ja auch. Ne?
Ja.
Ja, es löst halt Blockaden auf allen möglichen Ebenen, also nicht nur körperlicher Ebene.
Toll. Das ist ja echt eine spannende Geschichte, ne?
Ja, finde ich auch. Und das Schöne ist, es endet nie. So, das ist das, was mich auch so kickt am Yoga-Weg. Es ist, es hört nie auf. Du kannst immer weitergehen. Und umso tiefer du eintauchst, umso heller leuchtet so die Flamme.
Oh, was für ein schönes Bild.
Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch ein Zitat von Iyengar. Also,
ich glaube auch, ja.
Ist das Licht des Yogas einmal angezündet, erlischt es nie mehr. Und je intensiver du übst, umso heller wird die Flamme leuchten. Irgendwie so, ja. Das ist schon ein tolles Bild. Ja.
Bleiben die Schüler dann beim Iyengar, deine? Oder?
Ja.
Ah ja.
Ja, also die ich habe, sind ganz treu und kommen seit Jahren.
Wer es einmal für sich entdeckt hat, ne?
Genau. Wobei ich bin jetzt auch nicht mega stringent, ne? Also ich lasse mich inzwischen auch gerne mal beeinflussen von rechts und links und mache mal eine Stunde bunter und wilder und vielleicht nicht ganz so Iyengar-typisch, aber ich habe so immer meine Iyengar-Struktur und mein, das ist mein Weg und da komme ich auch her und das möchte ich auch nicht verlassen, aber trotzdem bin ich auch offen. Also
gibt es denn da so eine Struktur, dass man wie in anderen Richtungen jede Stunde so das Gleiche macht? Also geht das immer mit dem Gleichen los oder endet das immer mit dem Gleichen oder ist dazwischen immer alles irgendwie, dass die Leute dann schon wissen, jetzt waren wir hier, jetzt geht's dahin?
Ja, es gibt auf jeden Fall einen Faden, an dem man sich hält. Also es gibt immer eine Anfangsentspannung, eine Endentspannung natürlich. Und die Stunde ist auch so aufgebaut, dass sie Sinn macht für dein Nervensystem. Ne? Also okay. Du machst nichts wild durcheinander. Das irritiert das Nervensystem, das wollen wir ja nicht. Sondern dir soll es ja gut gehen. Ne? Und deinem Körper soll es gut gehen nach der Stunde. Deswegen hast du schon eine Abfolge, an die du dich halten solltest. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie kommen die Schüler gerade zu dir, ja, wenn die irgendwie, abends ist die Stunde und die sind völlig geschafft, dann macht es Sinn, vielleicht mal mit was anderem anzufangen, ne, also ja, aber das Schöne an Iyengar ist auch, es gibt trotzdem einen Leitfaden aus Pune, das ist immer so eine, du gehst so den Körper durch, monatlich und auch wöchentlich, ne? Also du fängst irgendwie im ersten Monat der Woche sind meistens die Stehhaltungen dran und am Ende des Monats geht es so ein bisschen anders, dass du einfach, egal, wenn ich jetzt spontan irgendwie nach Spanien, nach Barcelona reise und denke, ah, ich könnte mal ein Iyengar-Studio besuchen, dann finde ich die gleichen Strukturen und das ist natürlich auch toll.
Ja. Ja, und was hat das für einen Sinn?
Ja, das hat genau den Sinn, dass es eben eine Community ist und dass du, egal wo auf der Welt, eigentlich in jedes Iyengar-Studio rennen kannst und eben
Weißt, was du kriegst. Ja, genau. Weißt, was dran ist.
Ja.
Ah ja, cool. Und was macht man in der zweiten Woche, in der dritten, in der vierten?
das würde jetzt zu weit führen. Okay. Das verraten wir den Schülern eigentlich auch nicht, glaube ich.
Ah, okay. Merken die das nicht, wenn die dann jeden Monat da sind, wenn sich das so wiederholt?
Ja, doch, die wissen das natürlich auch inzwischen. Aber du kommunizierst es nicht unbedingt. Ne? Du,
ach so.
Du lehrst dann halt die Asanas entsprechend.
Verstehe. Ah ja, okay. Und was machen die Schüler da so für Fortschritte, wenn die regelmäßig kommen? Kann man da irgendwas sagen, körperlich, mental?
Ja, absolut. Und das ist auch wirklich das Faszinierende für mich selbst beim Yoga. Ich unterrichte eine Klasse in der VHS schon seit einigen Jahren. Da bin ich irgendwie zufällig dran geraten. Auf die Idee wäre ich jetzt vielleicht selber nicht gekommen.
Siehst du, und deswegen gerät man auch nicht zufällig dran.
Genau, der Kosmos hat da immer seine Hände im Spiel, absolut. Und ich sag mal so, jemand, der jetzt in die VHS geht und da Yoga-Unterricht nimmt, der ist jetzt ja nicht jemand, der spezifisch Iyengar-Yoga sucht. So, die Schüler bekamen das dann präsentiert, weil ich dann eben da war und Iyengar-Yoga unterrichtet habe. Und der Kurs, den ich da angefangen habe, die sind immer noch dabei, also mit kleinen Veränderungen natürlich, aber da sehe ich total deutlich einen riesen Fortschritt und das macht unglaublich viel Spaß, zu sehen, wie die sich eben einzeln entwickeln, ihren Körper. Ja, so die Geisteshaltung weiß ich jetzt nicht, dafür haben wir nur einmal die Woche Kontakt, aber es ist einfach total schön, weil du wirklich einen Fortschritt siehst. Und mittlerweile seit einem Jahr habe ich diese Klasse wirklich ein bisschen nach fortgeschritten sortiert, dass da jetzt eben nicht mehr die Anfänger zustoßen, weil die eben schon so weit sind auf ihrem Yoga-Weg. Das macht ja ganz viel Freude einfach.
Und werden die beweglicher oder haben die weniger Schmerzen?
Ja,
oder
genau. Also ich habe einen zum Beispiel, der kam mit Beschwerden im unteren Rücken, der konnte wenig tun am Anfang und dann hat er aber wirklich auch gut geübt und mittlerweile hat er überhaupt keine Beschwerden mehr im unteren Rücken. Mhm. Also sowas. Ne? Und das ist natürlich schön für eine Lehrerin dann.
Ja, für die Lehrerin auch, aber erst recht für den Yogi.
Für den Yogi auf jeden Fall. Und ich freue mich dann mit dem Yogi. Genau.
Schön. Hast du denn irgendwas, was wir mal so ganz kurz mitmachen könnten? Also gibt es irgendwas, das wir uns vorstellen können, was man so im Iyengar-Yoga macht? Also ich meine, wir haben jetzt natürlich alle nicht unbedingt ein Seil an der Hand und einen Klotz dabei und ein Kissen unter.
Schade. Genau. Stuhl auch. Ja, doch, Stuhl vielleicht schon. Also deswegen im Sitzen ist es vielleicht, ist jetzt keine typische Iyengar-Yoga-Übung, aber das spiegelt vielleicht kurz so die Präzision wieder.
Ja.
Ja, und die Übung kann man wirklich jetzt ja im Sitzen machen. Also du sitzt ja, glaube ich, gerade und ich sitze auch und vielleicht diejenigen, die uns dann hören, wenn wir uns einfach mal aufrichten. Also die Füße haben guten Kontakt zum Boden Und du nimmst deine Hände, deine Handrücken mal auf die Ansätze deiner Oberschenkel und gibst da so ein bisschen Druck rein und spürst in deine Sitzknochen. Oder nimmst du vielleicht jetzt gerade mal dein Becken wahr. Und jetzt greife mal mit beiden Händen deinen Oberschenkelmuskel und heb ihn ein bisschen an und rotiere ihn nach innen. Mach das mit dem rechten Oberschenkel einmal.
Gar nicht.
Na, einmal so squeezen, den großen Muskel rechts und links und dann ein bisschen anheben und nach innen rotieren. Mhm. Okay, und jetzt spürst du vielleicht schon eine kleine Veränderung im Beckenbereich, in den Sitzknochen. Mhm. Hast du da was? Findest du deine Sitzknochen, Jule?
Ja, das sind diese harten Dinger, wenn man die Hände unter dem Po legt.
Genau. Genau, und jetzt vielleicht noch so ein bisschen Gewicht nach vorne, dass du so auf dem vorderen Sitzknochen ankommst. Genau, und dann nochmal die Handrücken auf die Oberschenkelansätze legen, Füße in den Boden drücken, Schulterblätter rannehmen und die Schulterdächer runternehmen und dann das Kreuzbein nach innen saugen.
Das sind schräge Anweisungen.
Und das Brustbein heben. Und dann mal spüren, ob du dich jetzt besser aufrichten kannst.
Ja, ist schon ein bisschen gerader, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, da könnte man jetzt noch mehr ins Detail gehen, ne? Aber so, dass es vielleicht, dass man so eine Idee bekommt, was so diese Anweisungen dann machen.
Ja. Ja. Cool. Ach so. Da kriegt, also da wird nicht gesagt, so einfach mal gerade hinsetzen.
Genau, es wird schon der Weg beschrieben. Was muss ich tun mit meinem Körper, damit ich eben zum vermeintlichen Ziel gelange?
Ja, schön. Ja. Genau. Und wenn man dann diese Ausbildung macht, geht es dann da eigentlich nur darum, wie man quasi die Asanas aufbaut? Also welche Hilfsmittel man wie wofür benutzt?
Nein.
Oder warum ist die so umfangreich? Die
Ausbildung? Genau, ein klares Nein. Also es ist schon, diese Körpergeschichten, sage ich jetzt mal so ein bisschen wieder, sind schon umfangreich. Aber Yoga ist ja nicht nur Körperarbeit. Yoga ist ja ein philosophisches System. Und wir haben eben also einen ganzen fetten Block Philosophie, ja, also von den Anfängen.
Da geht es wirklich um von vor 4000
Jahren. Ja, ganz genau, ne? Patanjali und Co. und die Veden und sowas. Und es geht um die Art des Unterrichtens. Wie unterrichte ich denn überhaupt? Wie benutze ich meine Stimme und meinen Körper, um zu unterrichten? Und es geht über Pranayama, über Atemtechniken. Also das ist eben wirklich so dieses Komplettpaket, weil klar kann ich mir nur das rauspicken, was ich brauche, vielleicht nur die Körperhaltungen. Mhm. Aber um wirklich so tief einzusteigen in den Yoga-Weg, da gehört eben noch viel mehr dazu. Und das ist auch wichtig, das zu unterrichten. Also gerade Pranayama, gerade Atemtechniken, das schafft einfach eine direkte Verbindung zu einem selber. Und das ist so eine einfache Methode, weil den Atem hast du einfach immer bei dir.
Ja, der hört auch nicht auf.
Ja, der hört auch nicht auf, wenn es gut läuft. Und ja, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Schüler kommt und sagt, boah, Katja, ich habe irgendwie schlecht geschlafen und ich habe Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen, gibt es da irgendwas? Und dann, ja, dann übe ich mit denen halt eine bestimmte Atemtechnik und das, ja, macht mir sehr viel Spaß. Also ich übe es eben auch sehr gerne selber, weil du auch unmittelbar eine Wirkung spürst und ja, vielleicht dann beim nächsten Mal durchschlafen kannst oder weißt in einer bestimmten Situation, in einer Stresssituation, ich schließe meine Augen und besinne mich wieder auf diese Atemtechnik und das hilft dann einfach so im Alltag auch gut.
Dann braucht man ja gar keine Seile und
das stimmt, in dem Moment brauchst du es nicht, aber um den Körper zu schulen und zu stärken vor allen Dingen und diese Aufrichtung zu halten, dazu brauchst du dann eben doch die Yoga-Haltungen, die Asanas und vielleicht auch die Seile.
Ja, kann man das denn eigentlich zu Hause machen?
Also ja, also ich habe tatsächlich Seile an meiner Wand in meinem Yogazimmer.
Ah ja, doch so. Also so wie wenn man sich ein Fitnessstudio einrichtet. Aber ich dachte eigentlich eher daran, dass man, weiß ich nicht, sich eine Matte ausrollt, sich zwei Blöcke dazustellt und ein Kissen nimmt.
Das nimmt, ja natürlich, das geht natürlich auch. Sicher.
Also man braucht nicht für alles solche großen Vorrichtungen.
Nein, die helfen gut und es macht Spaß, mit denen zu arbeiten, aber das mache ich auch nicht immer und nee, auf gar keinen Fall.
Ah, okay.
Auch ohne. In der VHS habe ich auch keine Seile, also von daher.
Ah ja.
Und meine anderen Stunden, die gebe ich in der Ballettschule, da muss ich auch kreativ sein und nutze die Ballettstangen und da habe ich auch keine Seile.
Also, das ist das denn dann irgendwie doof, weil dann steht man ja auch so vorm Spiegel und das ist doch eigentlich nicht so gedacht, dass man sich die ganze Zeit selber beobachtet.
Das stimmt.
So von außen.
Ja, das stimmt. Es gibt ein paar Spiegel, aber nicht so viele. Und wie gesagt, die meisten sind so abgelenkt und beschäftigt, dass sie nicht reinkommen.
Ah, das ist gut. Ich habe nämlich mal in einem Fitnessstudio einen Kurs gegeben.
Ja.
Und da gibt es ja auch immer so große Spiegelwände.
Ja.
Und die Leute haben eigentlich immer in den Spiegel geguckt. Also
ja.
Die in der ersten Reihe vor allem. Und die Plätze in der ersten Reihe waren auch sehr schnell weg.
Okay, weil die das gut fanden.
Offensichtlich, ja.
Also ich finde es mal spannend zu machen, um einfach zu sehen, wie schräg stehe ich jetzt einfach da. Aber natürlich geht es in erster Linie ums Spüren, gar keine Frage. Ich finde es irritierend, im Spiegel, in den Spiegel zu gucken beim Üben. Also ich mag das auch gar nicht. Und also die sind da, die Spiegel, aber die vergrößern nett den Raum, sagen wir mal so. Und ich sehe meine Schüler von hinten, wenn ich vorne stehe. Das ist auch gut, wenn ich gerade nicht rumgehe. Das ist auch gut, das war in Corona-Zeiten total praktisch.
Und unterrichtest du dann auch die Philosophie mit? Also erzählt ihr dann auch mal so ein bisschen über die Geschichte oder über die Hintergründe?
Das ist eine gute Frage. Das sollte ich viel mehr tun, tue ich nicht.
Warum? Nimm das zu viel Platz weg.
Ich habe mich da, glaube ich, noch nicht recht dran getraut. Mhm. Ich glaube, das ist der Grund. Ich habe immer den Impuls, es mal zu tun. Es gibt so besondere Stunden wie, weiß ich nicht, die Abschlussjahresstunde, so vor Weihnachten. Mhm. Da erzähle ich auch schon mal Geschichten, irgendwie irgendwelche indischen Mythen oder sowas. Das geht dann so in die Richtung und das mache ich auch gerne. Und ich habe auch Wissen, aber nicht genug, als dass ich das jetzt frei raus vortragen könnte, glaube ich.
Ah, also ich glaube schon. Die da sind, haben ja gar keins.
Das stimmt, ja. Vielleicht, das ist vielleicht einfach eine Aufgabe, die ich noch bewältigen könnte irgendwann, ja. Also es ist schön, wenn man das auch vermittelt, ja.
Ja, ne?
Ja,
aber ich glaube, es ist schon wirklich so, dass die meisten halt wegen den körperlichen Übungen kommen, ne? Ja. Der Körper tut halt weh oder zeigt irgendwelche Symptome und die versuchen sie halt irgendwie in den Griff zu kriegen, ne?
Richtig, so ist es.
Und dann kommen die natürlich eher zum Üben und sich mal aushängen oder sonst irgendwas machen, ne? Anstatt zu quatschen.
Ja, richtig. Genau. Mhm. Ja. Aber es ist nicht doof, wenn man das immer mal einbaut, auf jeden Fall.
Ja. Und wie bist du zum Iyengar gekommen?
Mein erster Kontakt zu überhaupt Yoga war in Guatemala. Da bin ich nach meinem Examen hin, um mir eine Auszeit zu gönnen. Und da hat mich ein furchtbar netter amerikanischer junger Mann, in den ich mich verliebt habe, mitgeschleppt.
So, der Klassiker.
Ja, total. Voll die kitschige Story. Zu meiner ersten Yogastunde. Und ich war echt angefixt.
Und das war wohl Iyengar-Yoga?
Nee, das war kein Iyengar. So. Das war eine normale, in Anführungsstrichen normale, harte Yogastunde. Und dann bin ich irgendwann, musste ich Guatemala verlassen und diesen Menschen verlassen mit Liebeskummer. Es war schlimm und dann bin ich nach Deutschland zurück. Und dann hat es aber noch mal eine Zeit lang gedauert. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich möchte irgendwas tun für mich, meinen Körper und gucke jetzt mal nach Yoga. Und da war ich eigentlich so ein bisschen gebunden an die Zeiten, weil ich bis 7:30 abends gearbeitet habe zu der Zeit. Und habe dann einfach geguckt, in den gelben Seiten damals wahrscheinlich noch. Und habe dann eine Iyengar-Yoga-Schule entdeckt. Und das war einfach auch, Fügung, Kosmos.
Aber wusstest du, dass das so eine bestimmte Yoga-Richtung ist?
Keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung. Ich bin einfach hin, weil die lange auf hatten.
Und
bin damals bei meiner Lehrerin Rosalia Wagner gelandet und in einer Iyengar-Schule eben. Und habe mich total wohlgefühlt direkt. Also dieses Präzise war absolut direkt meins und da war es dann um mich geschehen, kann man sagen. Und da bin ich dann auch hängen geblieben viele Jahre.
Und dann hast du die Ausbildung gemacht.
Ja, genau. Und sie war auch diejenige, in einer wirklich gemeinen Situation. Ich stand im Unterricht im Schulterstand. Ne, und normalerweise, ich weiß nicht, du kennst das auch, man redet jetzt nicht im Schulterstand, im Kopfstand auch nicht unbedingt. Ne? Das ist cool, man konzentriert sich auf das, was man da tut. Und ich hing da im Schulterstand und sie kam neben mich und hat mich korrigiert und guckt mich an und sagte, Katja, sag mal, du könntest doch eigentlich auch mal die Yoga-Lehrerausbildung anfangen. So, und in der Situation habe ich irgendwie wusste ich gar nicht, was will sie denn jetzt da von mir, und habe das irgendwie auch gar nicht kommentiert und habe das so mit nach Hause genommen. Und habe zu der damaligen Zeit dann irgendwann gedacht, du bist absolut keine Lehrerin, du kannst das gar nicht. So, also ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, diesen Weg einzuschlagen. Und aber irgendwie hat sie da so ein Samenkorn gesetzt und das ist dann gesprossen und gewachsen. Und dann dachte ich, ach, warum denn eigentlich nicht? Probier das doch mal.
Kann ich ja, doch mal machen?
Ja, kann man doch mal machen.
Ja.
Ein anderer Freund, der auch in dem Kurs war, der hat es dann mit mir angefangen und dann haben wir uns da also zu zweit auf diesen Weg begeben und der prägt schön jetzt natürlich mein Sein und das ist ganz wunderbar. Ich bin sehr dankbar. Ja.
Toll. Was würdest du denn, also welchen Menschen würdest du denn Iyengar Yoga jetzt empfehlen?
Jedem.
Wie fühlen die sich?
Jedem. Ja, doch, wirklich jedem. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, was ich anfangen soll, dann würde ich sagen, probier doch einfach mal eine Stunde. Natürlich auch denjenigen, die irgendwelche Beschwerden haben oder Einschränkungen.
Gibt es da bestimmte, wo es besonders gut hilft?
Nein, also du kannst Yoga ja anfangen mit jedem Alter und jeder Einschränkung. Also ich habe tatsächlich auch Patientinnen unterrichtet von mir, die über 90 waren, die auch nicht mehr gehen konnten. Dann haben wir auf dem Stuhl Yoga gemacht. Natürlich Mini-Einheiten, aber das war trotzdem toll für die. Ja. Ja, aber da gibt es wirklich keine Begrenzung oder Beschränkung.
Super. Katja, so lassen wir das stehen.
Ja, oder?
Ja.
Bombenschlusswort.
Schön, dass du da warst. Das waren wundervolle Einblicke. Vielen Dank.
Dankeschön, Jule.
Immer noch lachen. Wenn euch die Folge auch so eine Freude gemacht hat, zuzuhören, wie uns beiden offensichtlich, die aufzunehmen, folgt uns doch gerne auf Instagram. Und in der nächsten Folge erwartet euch eine spannende Reise durch den Körper vielleicht, durch den Geist. Wir sprechen über Yoga Nidra. Bleibt gespannt.